Lieber Herr, segne du an uns jetzt dein Wort. Amen. Ja, ich möchte heute beginnen mal mit einer kleinen Geschichte, die uns veranschaulicht, was es bedeutet hat, dass Gott in Jesus Christus Mensch wird oder wie wir es heute auch schon gehört haben, dass der Himmel die Erde berührt. Ich habe das mal gelesen von einem Mann, der heißt Rick Spears. Er ist mit einem ambitionierten Ziel 1964 aus Australien nach London geflogen. Dort waren die Qualifikationswettkämpfe im Speerwurf für die Olympischen Spiele, die dann in Tokio stattfinden sollten. Aber er hat es nicht geschafft, war enttäuscht. Und als ihm dann auch noch fast sein ganzes Geld gestohlen wurde, saß er nahezu mittellos in der britischen Hauptstadt fest. Ausgerechnet jetzt, wo seine Tochter in wenigen Tagen ihren Geburtstag feiern würde. Ohne ihn ausgeschlossen. Kurzerhand ließ er sich von einem befreundeten Zimmermann für wenig Geld eine Spezialkiste anfertigen, groß genug, um im Innern einer erwachsenen Person Platz zu bieten. Ein Kissen, eine Decke, Konserven, Kekse, Schokolade, Fruchtsaft und Wasser mussten auch noch irgendwie verstaut werden. Zur Tarnung deklarierte er die Kiste mit der Aufschrift Kunststoffemulsion. Spears schlüpfte hinein und ließ sich von einem Freund als Luftfracht versenden. Das war also doch viel billiger, da hat sein Geld gerade noch gereicht, als wenn er hätte mit dem Flugzeug fliegen müssen nach Australien. Und so wurde dieses selbstgewählte Enge für die nächsten 63 Stunden sein Lebensraum. Am Ende der 21.000 Kilometer langen Flugreise erreichte Rex Spears erschöpft, aber wohlbehalten das australische Perth. Er erschien pünktlich zur Geburtstagsfeier seiner Tochter. Was für eine berührende Geschichte und was für eine lebensgefährliche Aktion. Damit können wir es vielleicht mal vergleichen, was es heißt für Jesus, dass er es nicht wie einen Raub festgehalten hat, Gott gleich zu sein, sondern wie es im Philipperbrief steht, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, wurde ganz Mensch und hat sich erniedrigt und dann bis zum Tod am Kreuz und so weiter. Jesus, der Mensch geworden ist. Ja, jetzt komme ich langsam auf unseren Predigttext, mit dem das Neue Testament beinahe beginnt. Erstes Kapitel jedenfalls bei Matthäus. Stellt euch mal vor, ihr wolltet irgendjemanden die Bibel schmackhaft machen und sagt zu dieser Person, Nachbar, Bekannter oder irgendwas, sagt, lies das doch einfach mal, dann kannst du dir am besten ein Bild machen und erspüren, ob das vielleicht doch die Wahrheit ist, von der alles abhängt. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Einfach die Bibel zu nehmen, das Neue Testament oder ein Evangelium, um unseren Glauben zu teilen mit anderen. Ich könnte da Geschichten erzählen, dass alleine dadurch Leute erkannt haben, das liest sich nicht wie ein Märchen. Und ja, gespürt haben, wie wertvoll und lebensnotwendig unser Glaube ist. Also, diese Person würde jetzt aufschlagen, erste Seite, wo es richtig losgeht, und da heißt es, dieses Buch, ne, so fängt Matthäus an, berichtet über die Herkunft und Geschichte von Jesus Christus, dem Nachkommen Davids und Nachkommen Abrahams. Und jetzt folgt eine Genealogie, eine Abfolge von ein Geschlechtsregister, wie es eigentlich die Juden sehr interessiert, für die auch Matthäus zunächst mal wahrscheinlich in erster Linie das geschrieben hatte. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder und dann geht es weiter bis Eliud zeugte den Eleazar zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Anfang der Bibel, des Neuen Testamentes. Aha, Josef hat also nicht gezeugt. Da fehlt das plötzlich. Und trotzdem wurde Maria mit Jesus schwanger. Wenn das hier dem Leser noch nicht aufgefallen ist, erfährt er bald Genaueres, kurz und knapp. Und das ist der Predigtext heute. Ich lese ihn jetzt nach einer modernen Übersetzung der Basisbibel. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war, aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen. Aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er entschlossen. Doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben, das heißt, mit uns ist Gott. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich. Aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn, den Erstgeborenen, zur Welt brachte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Ich möchte jetzt mal auf diesen Text eingehen in folgenden Schritten. Verlöbnis und Heirat, das Wunder der Jungfrauengeburt, das Wunder erfüllter Prophezeiungen und die große Bedeutung des Namens Jesus. Also wir haben gehört, zur Geburt von Jesus Christus kam es so, schreibt Matthäus, seine Mutter war mit Josef verlobt, sie hatten noch nicht miteinander geschlafen und die Maria wird schwanger durch den Heiligen Geist. Verlobung und Heirat. Im Judentum ist Verlobung ein bisschen was anderes noch, als wir das kennen, aber doch auch vergleichbar. Bei uns drückt man ja bei einer Verlobung die Absicht aus, wir zwei haben vor, ein Ehepaar zu werden. Wir bereiten uns jetzt auf Ehe und Hochzeit vor. Dieser Zeitpunkt Verlobung wird auch noch mal ein bisschen gefeiert oftmals, mit beiderseitigen Eltern, mit vielleicht Freunden und Verwandten. Und dann kommt diese Zeit der Prüfung, der Vorbereitung. Denn es geht ja darum, dass wenn die Hochzeit vollzogen wird, ein ganzes gemeinsames Leben in guten und bösen Zeiten, bis der Tod die beiden wieder scheidet und der Erste gehen muss, das kommt ja auf sie zu. Und deswegen ist die Verlobungszeit eine Zeit der Prüfung. So ist es gedacht, als in unsere Kultur noch ziemlich gesund war. Sie lernen sich näher kennen, schmieden gemeinsame Pläne, machen manches Schöne zusammen, erleben manches Schöne, aber mehr noch nicht. Das heißt, das Miteinander schlafen, heben sie sich, so ist es gedacht, auf, bis die Ehe dann wirklich auch körperlich, ganzheitlich vollzogen wird. Denn so hat es Gott ja im Schöpfungsbericht schon gesagt, laut 1. Mose. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden, da steht ein Wort für an ihr kleben, an seinem Weibe hangen, hat Luther mal übersetzt. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Erst wenn das alles so weit ist, ne, sollte das so sein. Kommt es dann noch zur Trennung, wenn das ganze Miteinander, die beiden werden eine neue Eheperson sein, ein Fleisch. Wenn dann noch eine Trennung passiert, dann ist es ja eine Scheidung, auch wenn es ohne standesamtliche oder kirchliche Hochzeit gewesen ist und sie waren aber schon ganz eins miteinander geworden, dann ist es ja so, als wenn zwei Blatt Papier zusammengeklebt worden sind und man versucht es dann wieder auseinanderzureißen. Da bleibt auf beiden Seiten was hängen und es ist einfach, es hinterlässt große Verletzungen. Bei den Juden war es sogar so, die Verlobungszeit, die galt rechtlich schon wie eine Ehe. Wer sich da noch trennen wollte, musste genau wie bei einer Scheidung einen Scheidebrief ausstellen. So viel einfach mal dazu. Und da erfahren wir also bereits aus dem ersten Kapitel des Neuen Testaments, das also ein Neugieriger vielleicht auch als erstes liest, erfahren wir auch schon was über christliche Ethik, wie Gott sich das mit Verlobung oder Verlieben, Verlobung und Ehe, Hochzeit gedacht hat. Josef, das haben wir ja nur hier gelesen, hatte also mit Maria noch nicht dieses ganz enge Verhältnis, aber da wird sich unheimlich gefreut haben auf die Hochzeit. Und dann die große Enttäuschung, er erfährt, dass Maria schwanger war. Wie das aber zustande gekommen ist, das hat sie ihm wahrscheinlich vorher noch nicht gesagt. Sie trägt das als großes Geheimnis in sich. Denn das hätte ihr doch sowieso niemand geglaubt. Ich bin schwanger durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die Leute hätten die doch für durchgeknallt gehalten. Und auch für Josef wäre das ja erstmal irgendwie ganz schwierig zu verstehen gewesen. Was soll Josef jetzt tun? Wie gesagt, er weiß ja noch nicht, was dahinter steht. Er weiß nur, wenn es herauskommt, dass sie ein Kind erwartet, ohne verheiratet zu sein und das nicht einmal von ihrem Verlobten. Tja, wenn die Römer damals nicht den Juden verboten hätten, Todesurteil zu vollstrecken, hätte es für Maria sogar den Tod bedeuten können. Aber zumindest, wenn er sich jetzt ganz offiziell wegen dieser fremden Schwangerschaft von ihr trennt, wäre sie in große Schande gefallen. Und jetzt dürfen wir Josef bewundern. Es heißt ja hier, Josef, ihr Mann, weil damals Verlobung schon so einen hohen Wert hatte, wird es schon als Mann bezeichnet. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Ich habe lange immer gedacht, er wollte sie heimlich verlassen, weil es in alten Bibeln so steht, aber er hätte sich von ihr getrennt, ganz offiziell mit diesem Scheidebrief, aber stillschweigend, auch ohne Angabe von Gründen. Und das lesen wir auch in den heutigen Übersetzungen, wo immer wieder daran gearbeitet wird, gründlich vom Urtext her das zu erkunden. Ja, so viel erstmal einfach zu diesem Thema. Verlobung und Ehe. Klare Prinzipien der Bibel, schon im ersten Kapitel des Neuen Testamentes. Und schon in diesem Kapitel lernen wir einen Mann kennen, der auch in einer schwierigen Situation als einer, der nach Gottes Gebot leben wollte, jetzt einen brauchbaren Ausweg gesucht hat. Nächster Gedanke, das Wunder der Jungfrauengeburt. Als Josef noch so nachdachte, innerlich hin und her gerissen war, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und dann erfahren wir, dass Josef dieser Botschaft im Traum durch den Engel geglaubt hat. Und dass er nun diesen Schritt geht und jetzt die Maria heimführt, sie heiratet und dann nur aus Ehrfurcht vor dem Wunder, was in ihrem Leib geschehen ist, dass sie diese von Gott besonders auserwählte, einzigartige junge Frau ist. Aus Respekt enthält er sich körperlich von ihr und begleitet sie nur, behütet sie, geh diesen Weg mit ihr mit, bis der Herr Jesus zur Welt gekommen ist. Und dann wissen wir aus dem Neuen Testament, dass die später miteinander mindestens noch 6 eigene Kinder hatten. Das glauben die Katholiken nicht, aber die müssten mal ein bisschen genauer in die Bibel gucken. Die sprechen von der ewigen Jungfrau Maria. Bei Gott geht es ganz natürlich zu. Nur mit der Jungfrauengeburt, das ist natürlich so eine Sache. Da macht auch die moderne Kirche heute oft gerne Abstriche. Sie denken, sie stoßen Leute vor den Kopf und das muss man doch so nicht glauben. Und vielleicht war es bei Jesus ähnlich wie bei Mohammed. Besonderer Mensch, der viele Anhänger gefunden hat, von Gott begnadet war, das würde ich von Mohammed so nicht sagen, aber ich meine mal, da würde man Josef auf eine Stufe setzen mit solchen anderen Religionsstiftern. Und dann führen sie Argumente an aus der Bibel, das führt jetzt zu weit, darauf einzugehen. Es lässt sich aber ganz eindeutig biblisch begründen, dass es wirklich so war. Ich komme dann gleich noch drauf, bei Matthäus heißt es dann weiter, das alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, und es war der Prophet Jesaja, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das hat ja die gleiche Sinnbedeutung wie Jesus. Gott ist mit uns. Wenn es einem schwerfällt, sowas zu glauben, dass auf diese Weise, die es sonst nie gegeben hat in der menschlichen Natur, bei Tieren gibt es seltene Ausnahmen, wo ohne Zeugung dann doch Nachkommen entstehen, aber bei Menschen hat es das so nie gegeben. Und wenn man das nicht glauben kann, dann muss man sich mal Folgendes überlegen. Im Schöpfungsbericht hat Gott das Universum geschaffen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann schwebt der Heilige Geist über der Urflut, über diese Urerde, die geschaffen war, und es ist alles noch Tohuwabohu, finster und leer, keinerlei Licht, und dann spricht Gott, es werde Licht. Das heißt, die Schöpfung begann durch das Wirken von Gott als dem Heiligen Geist. Und die neue Schöpfung, da hat wieder der Heilige Geist gewirkt. Deswegen glauben wir und haben es auch vorhin miteinander gesprochen, daran, dass es ein göttliches Geheimnis war, geboren von der Jungfrau Maria. Wir wollen einfach staunen und anbeten darüber. Ein anderes Wunder sind die erfüllten Prophezeiungen, ich sagte es ja schon. Und das hat dem Josef sicher geholfen, dass er auf einmal gemerkt hat, na klar, das steht doch schon bei Jesaja seit 700 Jahren geschrieben, siehe, das wird das Zeichen, das besondere Zeichen Gottes sein, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären, dessen Namensbedeutung Immanuel, Gott ist mit uns, sein wird. Und da kann man ja jetzt noch etliche andere Dinge hinzufügen, was alles im Alten Testament prophezeit war, Jahrhunderte bis 1000 Jahre oder noch länger vorher. Schon bei Adam und Eva ja, ne? Dass Gott dem Satan, der in Gestalt einer Schlange erschienen war, sagt, ein Nachkomme dieser Schlange, beziehungsweise das, was gemeint ist mit der Schlange, dem wird ein Nachkomme von Eva den Kopf zertreten und dabei selbst den Tod erleiden. Sie wird ihm in die Ferse stechen. Weitere Verheißungen, geboren in Bethlehem, unter dem Zeichen eines besonderen Sternes. Man wird ihn aber auch Nazarener nennen. Wie soll das alles zusammenpassen? Gott wird seinen Sohn mal aus Ägypten rufen. Wie soll das passieren? Lauter solche Prophezeiungen. Er wird eines Tages durchbohrt werden, obwohl er unschuldig stirbt. Für die Schuld der Menschen, des Volkes. Und so weiter. Da hat ein Mathematiker, das habe ich vor kurzem mal wieder gelesen und gehört, mal so ein Beispiel gemacht, wie unwahrscheinlich das ist, dass es durch Zufall sich erfüllen kann und alles auf Jesus passt. Stell dir mal vor, eine Fläche wie die Bundesrepublik wird von lauter identischen Münzen bedeckt, in einer Höhe von 61 Zentimetern. Und eine dieser Münzen, die unser ganzes Land bedecken würde, würde markiert sein. Und jetzt stellen wir einen Blinden irgendwo hin und er greift einmal auf so eine Münze und erwischt die Markierte. Das ist eine Unwahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 17, wenn nur 8 Prophezeiungen sich rein zufällig erfüllt haben sollten. Es sind aber über 300 Prophezeiungen schon im Alten Testament über das Kommen des Messias und sein Leben und Wirken und Auferstehung. Das sind also unwahrscheinlich viele Nullen. Ich kenne da ein anderes Beispiel, da würde das ganze Universum dann nicht reichen, um an einer Stelle das zufällig zu erfüllen. Das Wunder der erfüllten Prophezeiungen. Bei Matthäus hören wir noch an mehreren Stellen davon, dass er Bezug nimmt und sagt, hier hat sich ja erfüllt, was schon geschrieben steht. Ja, nun wollte ich noch was sagen über diesen Namen, der dem Josef aufgetragen wird. So sollst du dieses Kind, was in der Maria jetzt heranwächst, einmal nennen. Es soll Jesus heißen. Der Matthäus hat uns erklärt, dass diese Bedeutung Immanuel, Gott ist mit uns, das hat er übersetzt für seine Leser. Den Namen Jesus hat er an dieser Stelle nicht übersetzt, aber die Juden, die wussten ja Jeshua oder Jehoshua, dass es heißt, der Herr, Yahweh, ist Retter, ist Heiler, ist unser Helfer. Yahweh rettet, heilt, hilft. Das alles verbirgt sich unter diesem Namen Jesus. Also Gott ist wirklich in diesem Kind mit uns. Uns ist es ein ganz besonderer Name, den Josef dann einfach diesem Kind gegeben hat, von dem in der Apostelgeschichte einmal steht, kein anderer Name ist uns Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können. Dieser Jesus, der Herr, Yahweh, ist in ihm und rettet, kann uns auch heilen, wird uns eines Tages auferwecken. Gott bekennt sich zu diesem Namen Jesus. Wenn wir dann in der Apostelgeschichte lesen, da merken wir, wie die Apostel diesen Namen voller Glauben und Vollmacht aussprechen und es werden kranke Menschen geheilt, es werden dämonisierte Menschen befreit, indem sie den Namen, indem der Name Jesus ausgesprochen wird über ihnen. Und das haben wir vielleicht auch schon erlebt, welche Kraft in dem Namen Jesus ist. Ich weiß von, meine Frau hat manchmal Albträume gehabt, ich auch manchmal, und dann wird man von dämonischen Mächten im Traum attackiert und fängt auf einmal an, den Namen Jesus auszusprechen, im Traum. Und plötzlich merken wir, wie Frieden einzieht. Aber ich habe es auch schon erlebt über Menschen, wie sich da was geändert hat. Und das habe ich hier schon mal erzählt. Wenn ich einen christlichen Text schreiben musste, Vorwort für einen Gemeindebrief, ich brauchte immer sehr viel Zeit, dass die Sätze passen, dass keine Wortwiederholungen sind, dass es kurz genug wird und das Wichtige gesagt ist, fällt mir schwer. Aber ich versuche, es soll einmal wenigstens auch Jesus namentlich erwähnt sein, damit es nicht nur wischiwaschi religiös irgendwie ist. Das geht auch mal erst. Ich will das nicht so einseitig sagen, aber manchmal fällt das auf. Dort, wo der Glaube nicht mehr so ganz biblisch ist, hört man den Namen Jesus auch viel seltener. Jesus, der Retter der Welt. Welch großes Wunder. Gott kommt auf die Erde, macht sich klein in Jesus. Und er ist unser Heiland geworden. Damit schließe ich jetzt einfach mal. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.